Danke, dass Sie das Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS nutzen. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
.12:30 Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Steuersenkung. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt schon bald. Nach den Unternehmen sollen nun auch Eltern weniger Steuern bezahlen. Wer soll all das berappen? Wie weiter in der Schweizer Steuerpolitik? Im Tagesgespräch diskutieren FDP-Präsident Fulvio Pelli und der designierte SP-Präsident Christian Löwra. Die weiteren Themen. Schritt um Schritt gegen Feinstaub. Im Tessin verhängen die Behörden im Süden Tempo 80. Hand in Hand gegen Trennung. Im Gazastreifen protestieren Tausende in einer Menschenkette gegen die Abriegelung des Gazastreifens. Wort für Wort zur Integration. In Basel müssen dreijährige Kinder zum Deutschunterricht antreten. Und Wahl um Wahl zum Erfolg. Bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg legt einmal mehr die Kleine Linke zu, zum Ärger der großen SPD. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Christian Löscher.
Im Tessin ergreifen die Behörden Maßnahmen, um die Belastung durch Feinstaub zu senken. Ab heute Nachmittag um 14 Uhr gilt auf der Gotthardautobahn zwischen Lugano und Chiasso Tempo 80. Nach Angaben der Kantonsregierung wurde dieses Tempolimit verfügt, weil der Grenzwert um das Doppelte überschritten wurde. Das Wetter der kommenden Tage verspreche keine Änderung. Die Bevölkerung wird aufgerufen, den öffentlichen Verkehr zu benutzen und die Schlafzimmer weniger stark zu beheizen. Der Treibstoffverbrauch in der Schweiz ist im vergangenen Jahr um knapp 3% gestiegen. Vor allem beim Diesel stieg der Verbrauch stark an, um rund 7,5%. Bereits jedes dritte Auto fährt in der Schweiz mittlerweile mit Diesel. Auch Bau- und Transportunternehmen sind wichtige Dieselkonsumenten. Der Verbrauch von Heizöl ist hingegen rückläufig, er ging im letzten Jahr um rund ein Viertel zurück. Dazu beigetragen haben der milde Winter sowie die stark gestiegenen Heizölpreise. Damit es bei der weltweiten Klimaerwärmung einen Stopp gibt, darf jeder der gegen 7 Milliarden Menschen auf der Erde höchstens eine Tonne CO2 pro Jahr verursachen. Das hat das Zentrum für Energiewissenschaften an der ETH Zürich errechnet. Die Schweiz verursacht pro Person im Schnitt 9 Tonnen CO2 pro Jahr, weltweit liegt der Schnitt bei gut 4 Tonnen. Die Forscherinnen und Forscher der ETH schlagen nun vor, Energie effizienter zu nutzen und mehr erneuerbare Energieträger wie Sonne, Wind und Wasserkraft zu nutzen. Schließlich solle mehr auf CO2-arme Elektrizität, namentlich beim Verkehr, gesetzt werden. In der Schweiz wurden letztes Jahr knapp 44.000 neue Wohnungen gebaut. Das entspricht einer Zunahme von rund 5% gegenüber 2006. Dies teilt das Bundesamt für Statistik mit. Eine starke Zunahme von 15% gibt es vor allem in kleinen Gemeinden mit bis zu 2.000 Einwohnern. Auch in den großen Agglomerationen gab es eine Wohnungszunahme von über 8%. Im Gazastreifen sind Tausende zusammengekommen, um gegen die Abriegelung des Gebiets durch Israel zu protestieren. Die Organisatoren, die der Hamas-Bewegung nahestehen, hoffen auf 50.000 Personen. Jene, die bereits da sind, geben einander die Hand und bilden so entlang einer Straße eine lange Menschenkette. Israel hat zusätzliche Sicherheitskräfte aufgeboten, um einen Sturm auf die Grenzen Gazas zu vermeiden. Sie seien angewiesen worden, Grenzübertritte zu verhindern, berichten israelische Medien. In Belgien haben sich 8 Spitzenpolitiker auf eine Staatsreform geeinigt, um das Land aus einer politischen Krise zu führen. Belgien hat seit den Wahlen vor 8 Monaten noch immer keine definitive Regierung. Der Streit dreht sich vor allem um mehr Autonomie für die Regionen, wie es das reiche Flandern fordert. Das wirtschaftlich schwache französischsprachige Wallonien wehrt sich dagegen, weil es um Subventionen fürchtet. In einem ersten Schritt sollen die Regionen nun mehr Kompetenzen in der Wirtschafts- und Industriepolitik bekommen, aber auch im Wohnungsbau sowie beim Verkehr und der Landwirtschaft. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe gehen nun ans Parlament. Weltweit steigende Preise für Nahrungsmittel stellen die Hilfsprogramme der UNO vor ein Problem. Das Welternährungsprogramm müsse seine Tätigkeit einschränken, wenn die Geberländer nicht mehr Geld zur Verfügung stellten, sagte die Direktorin Josette Sheeran gegenüber der Zeitung Financial Times. Nach Angaben der UNO sind die Preise für Nahrungsmittel im vergangenen Jahr weltweit um durchschnittlich 40% gestiegen. Die Gründe dafür seien unter anderem steigende Ölpreise und die Klimaerwärmung. Der Thriller No Country for Old Men ist der große Gewinner der diesjährigen Oscar-Verleihung. Der Streifen der Brüder Joel und Ethan Coen wurde als bester Film ausgezeichnet und erhielt auch je einen Oscar für die beste Regie und das beste Drehbuch. Die Französin Marion Cotillard wurde als beste Schauspielerin ausgezeichnet für ihre Rolle als Edith Piaf in dem Drama La Vie en Rose. Der britische Schauspieler Daniel Day-Lewis erhielt den Oscar als bester Hauptdarsteller im Drama There Will Be Blood. Bester ausländischer Film wurde das österreichische KZ-Drama Die Fälscher.
12.36 Uhr, das sind die Mittagsinformationen im Rendezvous. Die Bürgerlichen bekommen ihre Steuererleichterungen für Unternehmen nur mit viel Glück. Die Warnung sitzt, nun ist's offenbar genug. Als Nächste können Eltern auf Entlastung hoffen. Über Steuererleichterungen sind um 13 Uhr Diskussionsthema im Tagesgespräch mit FDP-Präsident Fulvio Pelli und dem designierten SP-Präsidenten Christian Löwra. Dann hinschauen zum Ersten, warum der Steuerstreit zwischen Liechtenstein und Deutschland die Schweiz nicht kalt lassen sollte. Hinschauen zum Zweiten, warum die militante Hamas friedlich gegen das gesperrte Gazagebiet demonstrieren lässt. Hinschauen zum Dritten, wie sich die SPD mit den kleineren Linken, die immer größer werden, schwer tut, jetzt in Hamburg. Spielen Deutsch, das ehrgeizige Pilotprojekt für Dreijährige in Basel. Und vier Menschen, ein kleines Zimmer, warum in Russland Wohnungsnot herrscht, trotz staatlichem Wohnbauprogramm. Nach den Unternehmen sind jetzt die Familien an der Reihe mit Steuersenkungen. So tönt es nach der gestrigen Abstimmung einhellig in den Parteien und auch vom Finanzminister. Nur, wie soll man denn Familien entlasten? Über diese Frage wird schon lange gestritten. Nun scheint sich eine Mehrheit immerhin darauf einigen zu können, dass gezielt Eltern weniger Steuern bezahlen sollen. Ehepaare ohne Kinder sollen nicht entlastet werden. Doch auch damit bleiben noch wichtige Fragen offen. Natalie Christen.
Ist ein Baby unterwegs, mischt sich in die Freude der Eltern oft auch finanzielle Sorge. Denn Eltern sein, das bedeutet, entweder Arbeitspensen reduzieren oder Kinderbetreuung bezahlen.
Wir wissen, dass die Kaufkraft bei der Geburt des ersten Kindes um 40% sinkt. Diese gilt es mindestens partiell zu kompensieren,
sagt CVP-Nationalrätin und Pro-Familia-Geschäftsführerin Lucretia Meyer-Schatz. Und deshalb hat die Organisation das sogenannte Elternmodell entworfen. Wer Kinder hat, soll weniger Steuern bezahlen, egal ob verheiratet, ledig oder geschieden. Mit diesem Grundsatz sind außer der SVP alle großen Parteien einverstanden. SP, CVP und auch die FDP. Seit gestern sei klar, so FDP-Fraktionschefin Gabi Huber,
dass wir einverstanden sind, dass bei der nächsten Steuersenkung die Familien mit Kindern prioritär entlastet werden sollen.
Mit der Harmonie ist aber Schluss, betrachtet man genauer, wie diese Elternentlastung aussehen soll. Pro Familia schlägt vor, dass alle Erwachsenen, auch Verheiratete, grundsätzlich einzeln besteuert werden. Das ist die sogenannte Individualbesteuerung. Unterschieden wird dann lediglich noch, ob jemand für Kinder aufkommt oder nicht. Für Eltern würde ein tieferer Steuersatz gelten. Mit zunehmendem Einkommen würde der Elternsatz etwas steigen. Ständerätin Simonetta Sommaruga wirbt zwar im Namen der SP noch für dieses Modell.
Was wir brauchen, ist ein einfaches Modell, ein effizientes Modell.
Das beschriebene Elternmodell kommt der SP nämlich entgegen, weil sich diese Partei schon länger für die sogenannte Individualbesteuerung einsetzt, genauso wie die FDP. Dennoch ist es für die FDP noch offen, ob sie das Elternmodell unterstützt. Fraktionschefin Gabi Huber.
Das ist ein möglicher Ansatz, aber wir möchten uns noch nicht festlegen, sondern darüber nachdenken. Vielleicht gibt es auch noch bessere Varianten, weil das Modell ist doch eher kompliziert, als dass es zu einer Vereinfachung führen würde.
Kein Wunder, dass Parteien, die schon bisher gegen die Individualbesteuerung waren, erst recht Mühe haben mit dem Elternmodell von Pro Familia. Sogar die CVP, die Partei von Pro Familia Frau Maya Schatz. Man habe die Idee parteiintern schon intensiv diskutiert, sagt die Nationalrätin.
Es besteht eine gewisse Offenheit diesem Modell gegenüber.
Aber für einen Systemwechsel hin zu einer individuellen Besteuerung, so wie das Elternmodell es vorsieht, sei die Zeit in der CVP offenbar noch nicht reif.
Zurzeit noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Ausgestaltung dieser neuen Reform ausschlaggebend sein wird für eine grundlegende Diskussion auch diesbezüglich.
Das heißt also, von SP bis FDP ist man sich eigentlich einig, dass Eltern weniger Steuern bezahlen sollen. Bei der Frage, wie dies erreicht werden soll, ist mit der Einigkeit aber Schluss. Nun schaut alles gespannt zu Finanzminister Hans-Rudolf Merz. Dieser hat kurz vor der Abstimmung die Verwaltung damit beauftragt, Vorschläge zu bringen, wie man Eltern gezielt entlasten könnte. Es komme der Zerschlagung des gordischen Knotens gleich, sagt auch Sprecher Dieter Leutwiler. Aber...
Ja, da sind wir zuversichtlich. Die Steuerverwaltung wird das jetzt untersuchen und sie wird bis Mitte Jahr Vorschläge unterbreiten und der Gesamtbundesrat kann dann darüber entscheiden.
Das war Klartext vom deutschen Finanzminister Peer Steinbrück am Wochenende, als er den Steueroasen in Europa den Kampf ansagte. Er betonte dabei ausdrücklich, er meine damit nicht nur Liechtenstein, sondern auch Luxemburg, Österreich und eben auch die Schweiz. Bundesrat Merz wies diese Angriffe zurück. Er verweist auf die Abkommen, die die Schweiz mit der EU in Sachen Steuern und Auskünfte zu Bankkonten von Ausländern bereits abgeschlossen hat. Doch unterschätzen sollte man in Bern den politischen Druck seitens der EU nicht, findet unser EU-Korrespondent in Brüssel, Thomas Oberer.
Die Vorwürfe an die Schweiz sind nicht neu. Das Schweizer Bankgeheimnis sei geradezu eine Einladung für Ausländer, Steuern zu hinterziehen, hieß es bereits bei der Aushandlung des zweiten bilateralen Paketes mit der EU vor gut 4 Jahren. Hartnäckig musste Bern damals das Bankgeheimnis verteidigen. Nach dem Kompromiss mit der EU über die Zinsbesteuerung und dem Abschluss des Betrugsbekämpfungsabkommens glaubte man in Bern jedoch, nun habe man in Sachen Steuern endlich mal Ruhe. Juristisch gesehen ist dem wohl auch so. Die Verträge mit der EU laufen unbegrenzt, ihre Wirksamkeit kann erst in ein paar Jahren neu beurteilt werden und die Abkommen müssten zudem von der EU gekündigt werden, um neue Verhandlungen zu erzwingen. Bis dahin beschränkt sich die Schweiz auf 2 Bereiche, in denen sie mit der EU zusammenarbeitet. Im Rahmen der Zinsbesteuerung wird eine Art anonyme Quellensteuer auf Zinserträge ausländischer Bankkunden erhoben, ohne die Namen der Kontoinhaber automatisch an deren Heimatland weiterzuleiten. Und bei der Betrugsbekämpfung bietet die Schweiz bloß Hand bei Mehrwertsteuerbetrug oder bei der Hinterziehung von Subventionen, nicht aber bei direkten Steuern von ausländischen Steuerzahlern. Alle diese Einschränkungen, die dem Schutz des Bankgeheimnisses dienen, hat die EU beim Abschluss 2004 akzeptiert. Doch in der Zwischenzeit haben die EU-Finanzminister gemerkt, dass ihnen immer noch massiv Steuern entgehen. Der Skandal mit Liechtenstein bietet deshalb einen guten Ansatzpunkt, den Druck auch auf die Schweiz wieder zu erhöhen. An Liechtenstein will man nun ein Exempel statuieren. Bei den laufenden Verhandlungen mit Liechtenstein über ein Betrugsbekämpfungsabkommen will Brüssel weitergehen als damals bei der Schweiz. Vaduz soll gezwungen werden, auch bei den direkten Steuern zusammenzuarbeiten. Aber auch bei der Zinsbesteuerung denkt man in Brüssel bereits über eine Verschärfung nach. All dies zeigt, auch wenn die Schweiz juristisch derzeit abgesichert ist und man in Bern davon ausgeht, dass Länder wie Großbritannien oder Luxemburg, die mit ihren Banken ebenfalls Produkte anbieten, die reichen Ausländern das Steuersparen ermöglichen, im Notfall mit ihrem Veto Verschärfungen auf Seiten der EU verhindern, der politische Druck wird in nächster Zeit massiv zunehmen. EU-Politiker kümmern sich bei ihren Äußerungen wenig um bestehende Verträge. Die Schweiz wäre deshalb gut beraten, rasch zu reagieren und im Gespräch mit der EU aufzuzeigen, wie weit die Zusammenarbeit mit der EU schon geht. Denn ohne Akzeptanz durch andere Staaten, nicht zuletzt das normalerweise schweizfreundliche Deutschland, kommt das Bankgeheimnis immer wieder unter Druck. Dies müssten nicht zuletzt die Banken fürchten, denn das Kapital ist bekanntlich wie ein scheues Reh. Ohne Vertrauen verlässt es den Finanzplatz Schweiz.
Es soll ein friedlicher Protest werden, den die Palästinenser im Gazastreifen kundtun. Mit einer Menschenkette demonstrieren sie dagegen, dass der Gazastreifen seit Monaten von Israel blockiert wird. Israel hat die Armee in Alarmbereitschaft versetzt. Man fürchtet einen Massenansturm auf die Grenze. Auslandredaktor Robert Stähli.
Es sind mehrere 10.000, die seit gut 2 Stunden im Gazastreifen mit einer kilometerlangen Menschenkette gegen die von Israel vor Monaten verhängte Blockade protestieren. Zur Protestaktion hatte ein Volkskomitee gegen den Belagerungszustand aufgerufen, welches der Hamas nahesteht. Die radikal-islamische Bewegung, die seit dem letzten Juni den Gazastreifen kontrolliert, hatte den heutigen Tag für schulfrei erklärt. Das Fernsehen zeigt Bilder von auffallend vielen Jugendlichen, die sich an der Menschenkette beteiligen. Viele von ihnen schwenken grüne Hamas-Fahnen und halten Transparente in die Höhe, auf denen «Wir lassen uns durch die Belagerung nicht unterkriegen» oder «Rettet Gaza» zu lesen ist. Aus Angst vor einem Ansturm von Demonstranten und um zu verhindern, dass sie im letzten Januar an der Grenze zu Ägypten Zehntausende die Grenze jetzt nach Israel zu stürmen versuchen könnten, hat Jerusalem seine Truppen um den Gazastreifen herum in Alarmbereitschaft versetzt. Zu Zwischenfällen ist es bis zur Stunde aber nicht gekommen. Hamas habe solche gar nicht nötig, schreibt heute die angesehene israelische Zeitung Haaretz. Die Kundgebung sei jetzt nämlich schon ein Erfolg für die Hamas. Sie demonstriere ihre Mobilisationskraft, Fernsehbilder von der Menschenkette würden den Protest in die Welt tragen und die Hamas werde sich, falls es doch noch zu Zwischenfällen mit israelischen Soldaten kommen sollte, einmal mehr als Märtyrer darstellen können.
Ole von Beust hat es geschafft. Der bisherige CDU-Bürgermeister kann nach der Wahl gestern in Hamburg weiterregieren. Ob zusammen mit der SPD oder sogar mit den Grünen, das wird man erst wissen, wenn die Koalitionsgespräche abgeschlossen sind. So viel ist aber schon jetzt klar. Die Politlandschaft in Deutschland ist in Bewegung. Bewirkt hat das vor allem die neuen Linken, die Linkspartei. Seit sie einen Erfolg nach dem anderen feiert, müssen die übrigen Parteien umdenken. Das ärgert vor allem die SPD. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Hochstimmung gestern Abend bei der Linkspartei in Hamburg. Wieder einmal hatte sie den Sprung in ein Landesparlament geschafft, wieder einmal mehr Stimmen hinzugewonnen als all ihre Konkurrenten und diesmal nun bereits zum 3. Mal innerhalb eines Monats. Jubel bei der Spitzenkandidatin, wenn auch leicht hanseatisch unterkühlt.
Die Linke ist in der Bürgerschaft und das ist ein toller Erfolg.
6,4% hat die Linkspartei aus dem Stand in Hamburg bekommen und der Zulauf wäre wohl noch größer gewesen, hätte es nicht kurz vor der Wahl eine heftige Debatte über die kommunistische Vergangenheit von einzelnen Kandidaten gegeben. Derlei schreckt gerade im Westen die Wählerschaft noch immer ab. Doch Oskar Lafontaine, der Politstar der jungen Partei, ist überzeugt davon, dass sich das bald ändern wird.
Die ganzen Kamellen der Vergangenheit ziehen nicht mehr. Die Linke ist im Kommen, weil immer mehr Menschen zeigen und wissen, wir wollen Deutschland verändern.
Tatsächlich ist der Siegeszug der Linkspartei fast atemberaubend. Während sie früher als sozialistische Partei ausschließlich in Ostdeutschland verankert war, erobert sie seit ihrer Neugründung im letzten Sommer auch im Westen ein Parlament nach dem anderen. Ihr Programm ist denkbar einfach. Keine deutschen Soldaten im Ausland, mehr Geld für Arbeitslose und höhere Steuern für die Reichen. Dass die Linkspartei dabei derart punktet, ärgert vor allem die SPD. Lange Zeit hatte sie versucht, die Konkurrenz zu ignorieren. Nun versucht es SPD-Chef Kurt Beck mit einer zarten Annäherung. Doch das Echo ist verheerend. Wortbruch werfen ihm viele vor, seit er darüber spekulierte, dass sich Andrea Ypsilanti in Hessen notfalls auch mit den Stimmen der Linkspartei zur neuen Ministerpräsidentin wählen lassen könnte. Nach der Wahl in Hamburg krebste der SPD-Chef gestern Abend öffentlich zurück. Die Idee habe Irritationen ausgelöst, so Beck und weiter.
Wenn ich selber einen Beitrag dazu geleistet habe, dann bedauere ich dies. Aber ich will auch deutlich sagen, dass ich kein Anzeichen dafür sehe, dass in diesem Wahlergebnis ein merkbarer Effekt enthalten ist.
Die Chefs der Linkspartei freuen sich über derlei Verrenkungen diebisch. Für viele von ihnen ist die SPD mittlerweile zum politischen Hauptgegner geworden. Ihn wollen sie mit ständigen Forderungen nach sozialen Konzessionen vor sich hertreiben, längerfristig sogar in eine gemeinsame Koalition zwingen. Als Testlauf gilt jetzt die Ministerpräsidentenwahl in Hessen. Hier, so Gregor Gysi, könne die SPD zeigen, ob sie es ernst meine. Die 6 Parlamentarier der Linkspartei stünden jedenfalls bereit.
Ich kann nur sagen, an uns liegt es nicht und damit bin ich ganz zufrieden. Der schwarze Peter ist bei der SPD und da soll er auch bleiben.
Sie seien angetreten, um Deutschland zu verändern, haben die Vertreter der Linkspartei im letzten Sommer angekündigt. SPD-Chef Kurt Beck bekommt das bereits zu spüren. Es ist kein angenehmes Gefühl.
Wer in der Schweiz in den Kindergarten kommt, soll recht Deutsch können. Das will der Kanton Basel-Stadt und schickt in einem Pilotprojekt 3-Jährige in den Sprachkurs. Obligatorisch. Das gab's in der Schweiz bis jetzt noch nie. Beat Giger.
Kaum noch den Nuki im Mund, bereits die Schulbank drücken. Diese Vorstellung löst wohl bei vielen Ängste aus. Doch Basels Erziehungsdirektor Christoph Eimann hält fest:
Die Kinder werden ihrer Kindheit nicht beraubt.
Denn die 3-jährigen Buben und Mädchen sollen nicht einfach Deutsch pauken, wie wir das vom normalen Schulunterricht her kennen, sondern
das soll spielerisch erfolgen, zum Beispiel mit Bildtafeln beim Betrachten von Büchern oder vielleicht auch elektronisch unterstützt. Also so gesehen ist die Spielgruppe der Ort des Vermittelns.
Und zwar während eines Jahres an je 2 Halbtagen pro Woche, insgesamt mindestens 150 Stunden. Je früher man damit beginne, desto größer die Wirkung, so die Überzeugung der Verantwortlichen im Basler Erziehungsdepartement. Unzählige Studien würden nämlich belegen, dass Kleinkinder besonders schnell Sprachen erlernten. In Skandinavien und im angelsächsischen Raum machte man bereits positive Erfahrungen damit. Doch das Basler Projekt setzt nicht nur bezüglich der Altersgrenze neue Maßstäbe. Eine Besonderheit ist auch, dass der Sprachunterricht für die Kleinsten obligatorisch sein soll.
Ich glaube, dass wir diejenigen nicht einbeziehen könnten, die es am dringendsten notwendig haben, wenn wir das freiwillig gestalten würden.
Gemeint sind damit vor allem Kinder aus fremdsprachigen Familien. Jedoch nicht nur. Auch Schweizer Kinder aus vielleicht eher bildungsfernen Schichten sollen im Programm erfasst werden. Entscheiden darüber, ob ein Kind zum frühen Sprachunterricht verpflichtet wird oder nicht, soll ein Fragebogen und ein Elterngespräch. Das Aufnahmeverfahren für den Kindergarten wird so um ein Jahr vorverlegt. Voraussichtlich etwa ein Drittel der Basler Kinder wären aufgrund dieser Selektionskriterien vom Obligatorium betroffen. Ohne Widerstand wird das nicht ablaufen, weiß auch Christoph Eimann, denn mit diesem Obligatorium greift der Staat in das Erziehungsrecht der Eltern ein. Im Sinne einer Güterabwägung sei dies aber richtig.
Ich bin überzeugt, dass das akzeptiert werden kann. Wenn wir sehen, was wir erreichen können, wenn wir das richtig und gut machen, dann ist es keine Frage. Und ich bin überzeugt, dass die Praxis hier zeigen wird in einigen Jahren, dass es der richtige Weg ist.
Eimann räumt damit indirekt auch ein, dass die bisherigen Förderungsprogramme in der normalen Schule zu wenig gefruchtet haben. Obwohl man viel unternehme, seien die Niveauunterschiede nach wie vor groß.
Wir stellen fest, dass ganz offensichtlich vielleicht die Dosis nicht ausreicht, dass wir aber am Limit sind. Wir können die Kinder nicht noch mehr Stunden pro Woche beanspruchen. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es stigmatisierend wirkt, wenn wir aus der Regelklasse Schülerinnen und Schüler herausnehmen. Ich glaube, das geschieht unauffälliger und nicht stigmatisierend vor dem Kindergarten.
Basel betritt also einmal mehr integrations- und bildungspolitisches Neuland. Ob man am Rhein damit Erfolg hat, wird auch die Restschweiz interessiert beobachten.
Am kommenden Sonntag wählt Russland einen neuen Präsidenten. Dass der neue starke Mann im Kreml Dmitri Medvedev heißen wird, ist gemäß Umfragen schon jetzt so gut wie klar. Und dass sich mit dem neuen wenig ändern dürfte, auch. Obwohl es einiges zu tun gäbe. Ein Stichwort: Wohnungsnot. 70% der Russinnen und Russen leben zwar in den eigenen 4 Wänden, aber meistens teilt sich eine Familie ein einziges Zimmer, um das andere vermieten zu können. Zwar hat der künftige Präsident Dmitri Medvedev als Vizepremier ein soziales Wohnbauprogramm auf die Beine gestellt, doch Russlands Wohnungssuchende spüren wenig bis gar nichts davon. Auslandredaktorin Brigitte Zink berichtet.
Weit draußen am Stadtrand von Bryansk wohnen in einer kleinen Zweizimmerwohnung Julia und Andrei mit ihren beiden Kindern Dasha und Nadja. Die Familie erfüllt in jeder Hinsicht die Kriterien, um in den Genuss des staatlichen Wohnbauprogramms zu kommen. Beide sind unter 30 Jahre alt, beide sind berufstätig und haben mehr als ein Kind. Das heißt, für den Wohnungskauf gewährt ihnen der Staat einen Kredit zu 14% und eine Kinderzulage, immerhin 1800 Franken pro Jahr und pro Kind. Am Anfang seien sie interessiert gewesen, sehr sogar, sagt Julia. Aber dann wurden wir auf eine lange Warteliste gesetzt und mussten einen bürokratischen Hürdenlauf absolvieren, um den finanziellen Zustupf zu erhalten. Und so ist das Geld dann gar nicht da, wenn man eine Wohnung in Aussicht hat, sagt Julia. Bei näherem Hinsehen ist ihre Skepsis noch grösser geworden, denn unzählige komplizierte Bedingungen hätten den Wohnungskauf zusätzlich erschwert. Geld erhält nur, wer im Minimum eine Wohnung von 18 Quadratmetern pro Person kauft. Für unsere Familie hätte dies eine Fläche von 72 Quadratmetern bedeutet. Dies wäre zwar schön, aber viel zu teuer bei den Wohnungspreisen und den horrenden Hypothekarzinsen. Sogar mit Kinderzulagen bliebe für die übrigen Lebenskosten gar nichts mehr übrig, sagt Julia. Julias Mann Andrei sieht bei den Modalitäten, wie der Kredit zurückgezahlt werden muss, ein großes Problem. Statt in gleichmäßigen Raten, wie bei normalen Hypotheken üblich, muss man mit der ersten Rate den grössten Betrag des Kredits zurückzahlen, sagt Andrei. Solche Summen haben aber die meisten Familien nicht zur Verfügung, nicht einmal dann, wenn beide arbeiten. Tatsächlich, die Regierung ging davon aus, dass mindestens 1 Million russische Familien die Wohnbauhilfe in Anspruch nehmen. Doch bis jetzt hat dies nicht einmal die Hälfte davon getan, trotz medialer Werbetour des voraussichtlichen Putin-Nachfolgers Medvedev. Nikolai Gassievan, Chefredakteur der Brianskar Wochenzeitung, hat mehrmals das Problem thematisiert. Grundsätzlich findet er es löblich, dass der Staat angesichts des Wohnungsmangels überhaupt ein soziales Wohnbauprogramm betreibt. Aber die Wohnungen hier werden immer unerschwinglicher. Wir haben ausgerechnet, dass ein Durchschnittsbürger 3 bis 4 Leben bräuchte, damit er sich eine Wohnung leisten kann. Gassievan räumt ein, zumindest hätten die Staatszuschüsse die lokale Bauindustrie wieder zum Leben erweckt und damit zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Schlecht dabei sei bloß, dass die Aufträge für die Wohnungen vor allem an Bauunternehmer gingen, die der Kreml-Partei einiges Russland nahe stünden.
Это свои фирмы близкие к губернатору, близкие там к Единой России, и цены диктуют они любые.
So könne keine gesunde Bauindustrie entstehen. Stattdessen nütze der Clan der Bauunternehmer die Monopolsituation aus und diktiere willkürlich die Preise. Allein im letzten Jahr seien die Zementpreise um 7-fache gestiegen und damit auch die Wohnungskosten. Wie Andrei und Julia sind viele Familien enttäuscht. Enttäuscht, weil sie von dem staatlichen Wohnbauprogramm, das eigens für junge Familien gedacht ist, gar nichts haben. Doch Julia hat die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Julia kann kaum glauben, dass mit staatlicher Hilfe nur diejenigen Leute eine Wohnung kaufen können, die Russland in den 90er Jahren ausgeplündert haben und damit reich geworden sind.
Aus Russlands Westen der Bericht von Brigitte Zink.